Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Spezialausgabe von Immunisiert, Ihrem Impfakademie-Podcast. Und auch heute sind wir wie immer wieder Ihr kompakter und unterhaltsamer Begleiter rund um das Thema Impfen. Mein Name ist Loretta und gemeinsam mit meinem Kollegen Michael werde ich Sie heute durch die Folge begleiten. Und heute habe ich gleich vorab eine kleine Bitte an Sie alle. Wir haben riesig großen Spaß an diesem Podcast-Projekt und wir möchten das unbedingt weitermachen. Und damit wir das können und auch noch besser können, würden wir uns wahnsinnig freuen, wenn Sie unserem Kanal folgen und uns eine ganz tolle Bewertung dalassen. Das hilft uns wirklich sehr. Nun aber zur heutigen Folge und zu den Themen. Lieber Michael, wir knüpfen ja heute wieder an unser erfolgreiches Special-Format im April an. Magst du vielleicht einmal zu Beginn einordnen, was unsere Hörerinnen und Hörer denn heute so erwarten wird?
Ja, sehr gerne, Loretta. Wir haben heute eine ganze Reihe von wichtigen Themen und Entwicklungen, Ausbrüchen der letzten Tage aufbearbeitet. Und wir werden natürlich gucken, dass wir uns gewisse Themen intensiv beschäftigen, wie zum Beispiel Ebola war ja jetzt ein Thema in der Presse, hat den größeren Rahmen eingenommen, aber natürlich auch Entwicklungen in Deutschland, Europa und natürlich auch ganz wichtiges Thema, das eben auch jetzt Europa stärker betreffen wird, sind eben die stechmückenübertragenen Erkrankungen, die ja nun zunehmend auch in den Fokus von Europa kommen. Stichwort wäre hier dann eben die Klimaerwärmung unter anderem.
Ja, ganz genau. Also Sie sehen, wir haben ein vielfältiges Programm mitgebracht. Und wie Sie es auch schon von uns kennen, wird es uns da natürlich nicht nur um die Zahlen und die Fakten gehen, sondern vor allem auch um die Frage, was bedeutet das jetzt konkret für die Praxis? Wo sollen wir und Sie besonders aufmerksam sein? Wo lohnt sich vielleicht noch mal ein bisschen mehr Aufklärung? Oder auch, wie eng sind denn solche globalen Entwicklungen, wie du gerade schon sagtest, mit unserem Alltag hier in Deutschland und in der Praxis verknüpft? Update Ebola. Und da starten wir auch direkt mit einem Thema, was du gerade schon angesprochen hast, was wahrscheinlich auch so das in den Medien präsenteste Thema in den letzten Monaten war, nämlich das aktuelle Ebola-Ausbruchsgeschehen. In Deutschland werden wir ja zum Glück damit so hautnah wirklich selten konfrontiert, aber gerade in afrikanischen Ländern ist die Erkrankung ja eine sehr, sehr große Bedrohung und bekommt daher auch zu Recht immer wieder diese große Aufmerksamkeit. Ja, und nun kam es am 15. Mai diesen Jahres in der Demokratischen Republik Kongo zu einem Ausbruch mit dem sogenannten Bundibugyo-Ebola-Virus. Und das ist tatsächlich eine Variante, die sich von den anderen, auch etwas bekannteren Stämmen unterscheidet.
Das stimmt. Also die Bundibugyo-Variante ist anders. Es gibt ja mehrere Varianten, Zaire, Sudan und eben diese unter anderem. Impfstoff gibt es nur gegen den Zaire-Stamm, der damals entwickelt worden ist, 2015-16. Und man muss aber vielleicht mal zwei Punkte klarstellen. Also Ebola hat, das hast du auch schon richtig gesagt, für Europa keine Bedeutung in Form von einer Pandemie, dass man jetzt Angst haben muss. Das ist vielleicht mal ein ganz wichtiger Punkt. Die Leute fürchten sich ja, wenn sie die Bilder sehen. Ja, es ist eine Erkrankung, die es immer in Afrika gegeben hat und auch immer geben wird, weil sie eben in gewissen Tieren, den Fledertieren, beheimatet ist. Und diese Menschen, das kann man denen aber auch nicht sozusagen verwehren. Bushmeat ist ja ein Thema, also das Fleisch aus dem tropischen Regenwäldern zu holen, unter anderem eben diese Flugkunde. Und dabei kommt es dann eben zu diesen Infektionen, die dann eben in diesem hämorrhagischen Fieber ausarten können, mit einer Sterblichkeit von 50-90%. Bei der Zaire-Variante, bei der Bundibugyo-Variante ist es Gott sei Dank etwas niedriger. Wobei Gott sei Dank klingt natürlich immer 30% ist auch noch eine Nummer mindestens, ja. Und wie gesagt, entscheidend ist natürlich immer die Therapie zeitnah. Das ist ein Problem. Dann haben wir in der Demokratischen Republik Kongo gerade in dem jetzigen Ausbruch das Problem, dass es eben schlecht zugänglich ist. Also sozusagen von der Infrastruktur her. Das weitere Problem ist, dass es politisch instabil ist. Sie müssen da, also wenn man da hinfährt, jetzt als Ärzte ohne Grenzen oder als freiwilliger Helfer, musst du mit bewaffneter Eskorte dahin fahren. Und ein ganz großes Problem, das muss man sich auch mal immer vor Augen führen, ist, dass die Bevölkerung selber zum Teil eben aus Analphabeten oder schlecht gebildeten Menschen besteht leider und ein großer Aberglaube dort herrscht. Und das alles zusammen und natürlich auch ein gewisses Beerdigungs, sagen wir mal, Verhalten, das schlecht mit der Ausbreitung von Ebola sozusagen, also dass man das eindämmen kann, kooperiert in dahingehend, dass die Leute sich immer, also von ihrer Tradition her, von den Toten persönlich alle verabschieden müssen. Und bei Ebola ist es ja so, je kränker du bist, umso ansteckender bist du. Und der Tote, der frische Tote, ist am ansteckendsten. Und wenn jetzt sich alle Verwandten, und das sind ja manchmal Hunderte, die dann kommen zu einer Beerdigung, da hinkommen, dann ist ihm klar, warum der Ausbruch dann so ist, wie er ist. Im Grunde genommen ist Ebola aber, also eigentlich ist ja immer ein schönes Wort, einfach einzudämmen, weil wenn man den Toten sofort isolieren würde und das könnte, wäre der Ausbruch auch relativ schnell wieder zu Ende.
Ja, also du sagst es schon, das ist eine Erkrankung mit eigentlich extrem hoher Gefahr und du hattest ja schon das hämorrhagische Fieber angesprochen. Häufige andere Symptome sind ja zum Beispiel so grippale oder gastrointestinale Symptome, die dann meistens am Anfang auftreten und dann eben die Verläufe schwerer werden mit Hämorrhagien, mit Leber- und Nierenfunktionsstörungen. Und jetzt ist es so, dass bisher in der Demokratischen Republik Kongo schon über 1000 bestätigte Fälle gemeldet wurden und auch mehr als 260 Menschen sind schon daran verstorben. Du hast aber auch gesagt, das ist natürlich auch schwierig, da echte Fallzahlen zu erfassen, weil das Gesundheitssystem natürlich ein ganz anderes ist als in Deutschland. Gerade die Diagnostik ist manchmal einfach eingeschränkt oder auch so eine Krankheitsüberwachung. Deswegen können wir durchaus vermuten, dass die Situation noch viel, viel komplexer ist und dass die gemeldeten Zahlen wahrscheinlich noch nicht mal ansatzweise darstellen, wie schlimm der Ausbruch tatsächlich ist. Du hast gerade auch schon gesagt, was das für eine große Herausforderung ist, neben den ganzen anderen Themen, die das Land eben hat. Und deswegen ist es auch gar nicht verwunderlich, dass sich dieser Ebola-Ausbruch jetzt auch schon auf das Nachbarland Uganda ausgebreitet hat. Ja, und vielleicht magst du noch mal kurz einordnen, wie das jetzt zu so einer Ausbreitung kommt. Du hattest ja schon das Fleisch und auch so diese ganzen rituellen Aspekte angeteasert.
Das Problem ist einfach, also wenn wir jetzt mal zurückblicken, zum Beispiel in diesen 2015er Ausbruch war das, genau, wo das Sierra Leone unter anderem und Guinea betroffen war. Da war es so gewesen, dass es immer einen Fall Null gibt. Und da war es, da konnte man das wirklich zurückverfolgen. Da war es wirklich ein Kind mit von 2 Jahren, das an einem Baum gespielt hat, wo diese Fledertiere oben übernachtet haben. Es ist gar nicht mal, also es hat gar nicht die Tiere gegessen, sondern der Kot, also wenn die da immer schlafen, ist ja unten eine große Kotschicht vorhanden und da, bei der Inhalation wahrscheinlich oder beim Spielen von der Hand in den Mund ist ja bei Kindern oft, gerade bei Kleinkindern nicht weit. Das war sozusagen der Fall Null damals. Hier wird man das wahrscheinlich nicht mehr so genau nachvollziehen können. Hier wahrscheinlich eher Bushmeat.
Diese Übertragung ist eben vor allem durch diesen direkten Kontakt zu Körperflüssigkeiten und eben durch das Blut, was es für die verschiedenen Personengruppen eben dann auch so gefährlich macht. Und du hattest ja am Anfang schon gesagt, gerade für diesen Stamm, für dieses Bundibugyo-Virus gibt es ja jetzt auch keine Impfung und es gibt eigentlich auch keine richtige zugelassene Therapie. Deswegen sind gerade nur supportive Maßnahmen eigentlich möglich und eben diese Kontaktkontrollen und Isolation, wie du auch schon gesagt hattest.
Vielleicht nochmal was zum Impfstoff. Also es ist relativ einfach, einen Impfstoff zu machen. Es ist kein Hexenwerk. Gegen den Zaire haben wir einen Impfstoff und das ist ja nicht so viel anders. Aber muss es eben machen. Klingt immer vielleicht auch für die Zuschauer oder für die Zuhörer. Das ist eben dann nicht mal eben so gemacht. Du musst geprüft werden. Das muss auch funktionieren in Studien und das dauert dann eben. Es gab auch kritische Stimmen in der Literatur, jetzt auch in den Nachrichten, die gesagt haben, ich meine, so schön im Rückblick, hätte man damals nicht gegen alle Ebola-Stämme, denn der Weg war ja schon einmal gegangen. Das ist jetzt keine große Aktion. Hätte man auch gegen Zaire, Sudan und auch gegen Bundibugyo Impfstoffe machen können, hat man nicht gemacht, ja. Das fällt jetzt ein bisschen einem auf die Füße, leider.
Ja. Und wahrscheinlich fragen sich jetzt viele zu Hause natürlich auch, was bedeutet das denn für uns in Deutschland? Und da kann man aber natürlich sagen, dass das Risiko für uns in Europa aktuell gering ist. Gering heißt natürlich nicht null. Null gibt's nicht in der Medizin. Importierte Fälle wären theoretisch möglich und tatsächlich hat Frankreich auch schon einen Ebola-Fall gemeldet. Dabei handelt es sich um einen Arzt, der eben zuvor in der Demokratischen Republik Kongo tätig war oder sich aufgehalten hat. Also Reiseanamnese bleibt bei unklarer Symptomatik, gerade bei Fiebergeschehen, sehr, sehr wichtig. Aber an sich ist das Risiko für uns jetzt in Deutschland nicht allzu hoch. Ja, und damit kann man jetzt nochmal zusammenfassen. Ebola ist eine hochrelevante Erkrankung, die eben immer wieder diese Ausbrüche mit sich bringt. Im Verdachtsfall muss man da schnell handeln und dran denken. Aber andere Erkrankungen, wie zum Beispiel Malaria, sind tatsächlich für die Region und für Reisende tatsächlich noch ein größeres Risiko. Faktencheck: Masern. Ja, und da würde ich sagen, kommen wir zu dem nächsten Thema, was auch immer wieder mit Ausbrüchen zu tun hat. Und das sind tatsächlich die Masern. Vielleicht magst du uns da mal ein kleines Update geben, Michael, was da in den letzten Wochen und Monaten seit unserer letzten Special-Folge so los war. Da hatten wir ja zum Beispiel schon von den USA berichtet.
Genau, also in den USA kann man vielleicht mal sagen, generell hat sich nicht verbessert, die Situation. Im Gegenteil, hat sich verschlechtert. Vor etlichen Jahren hat man immer mit Stolz auf die USA geguckt. Also wir zumindest noch haben gesagt, schaut auf die, nicht nur die USA, auf ganz, also Nord- und Südamerika. Die haben die Masern unter Kontrolle, die haben sie eliminiert. Die hatten hohe Impfraten. Das ist dann zum Teil durch verschiedene politische und geografische Geschichten nicht mehr so eingehalten worden. Dazu muss man natürlich rekapitulierend sagen, dass man bei Masern eben diese extrem hohen Impfraten haben muss, um sie zu eliminieren. Die gute Nachricht ist, der Impfstoff ist hochwirksam und man kann sie auch eliminieren. Das ist ja nicht selbstverständlich. Also bei anderen Impfungen ist das ja nicht so, dass man unbedingt alles immer eliminieren kann. Aber man braucht eben diese hohen Impfraten und die sind eben dann jetzt mit Blick auf Nord- und Südamerika zusammengebrochen. Und Masern ist eben auch ein Thema, nochmal so sagen, für Afrika, aber auch Südostasien. Also bei Reisen nach Südostasien, jetzt Indien oder Thailand, neben anderen wichtigen Impfungen, sollte man auch immer an die klassische Masernimpfung denken, die ja keine wirkliche Reiseimpfung ist, sondern wirklich eine Standardimpfung, auch für Menschen, die immer nur in Deutschland bleiben und auch in Deutschland vielleicht Urlaub machen oder sich gar nicht von der Stelle bewegen. Ja, das vielleicht mal so zusammengefasst, ja.
Ja, genau. Und in Deutschland denkt man ja eigentlich, wir sind hier frei von Masern, aber das stimmt tatsächlich gar nicht. Wir waren eigentlich auf einem ganz guten Weg in Richtung Elimination. Elimination heißt ja, dass keine Virusvariante länger als 12 Monate zirkuliert, kontinuierlich und das über 3 Jahre. Also das heißt ja gar nicht, dass es gar keine Fälle mehr gibt, aber eben diese Kontinuität muss unterbrochen werden. Und tatsächlich hatten wir 2022 und 2023 immer wieder so eine Unterbrechung der Zirkulation. Und dann 2024 wurde tatsächlich wieder eine kontinuierliche Virusvariante beobachtet und es wurden auch über 640 Fälle gemeldet. Also das Ziel wurde nicht erreicht und es muss jetzt wieder von vorn gestartet werden. Und Michael, was würdest du sagen, was brauchen wir da in Deutschland hinsichtlich Impfquote?
Ja, generell braucht man ja, also für alle Länder gilt das ja, dass man mindestens diese 95% braucht, also eine sehr hohe Durchimpfungsrate. Das hängt wieder damit zusammen, dass die Masern, ist auch nicht jedem so bekannt, einer der Ansteckungen, oder vielleicht das ansteckendste Virus so ist, was man so kennt. Ja, jeder denkt vielleicht bei Ansteckung gleich an Ebola, hatten wir eben das Thema, aber das ist ja wirklich nicht ansteckend in dem Sinne, ja. Da muss man ja wirklich schon den Menschen berühren und anfassen. Aber Masern reicht es wirklich, wenn ein Maserninfizierter den Raum betritt, kann er alle anstecken, die nicht sozusagen keinen Masernimpfstatus oder nicht geschützt gegen Masern sind. Und das Zweite bei Masern ist, dass es eben, dass das Masernvirus natürlich auch keine harmlose Kinderkrankheit ist. Und je älter man ist, umso schwerer sind die Verläufe. Das heißt natürlich nicht, dass Kinder eben harmlose Verläufe haben, wie vielleicht viele Menschen das so denken. Ja, es gab ja diese, oder gibt auch noch vielleicht heute noch, sollte nicht geben, diese Masernpartys, ja, die nun auch eigentlich verboten gehören, werden aber gerne noch manchmal gemacht. Und dass wir 2022 und 2021 diese Rate der Elimination, also die Anzahl der Masernfallzahlen und also dass wir die Zahl so hatten, dass wir im Rahmen einer Elimination waren, war ja nur dadurch gegeben, dass wir im Prinzip die Masken getragen haben. Also es war eine positive Folge der Corona-Pandemie, wenn man das mal so sagen darf. Ja. Gut, jetzt muss man auch sagen, wenn man sich die aktuellen Zahlen jetzt so anguckt, ich habe das nochmal gerade heute gemacht, ja, dann sieht man schon, dass es wieder ein bisschen runtergegangen ist, aber noch, wir sind noch lange davon entfernt, dass wir wirklich sagen können, die Masern sind eliminiert.
Und für diese 95% können wir nochmal wiederholen, wer denn jetzt alles geimpft werden sollte. Also es sollten natürlich alle Säuglinge im Alter von 11 und 15 Monaten geimpft werden und die bekommen dann sozusagen diese 2 Impfdosen. Und alle Personen, die nach 1970 geboren sind und bisher noch gar nicht geimpft oder nur einmal geimpft wurden oder die den Impfausweis verloren haben, die sollen nochmal eine Dosis bekommen. Anders sieht es bei Menschen aus, die eine berufliche Indikation haben, zum Beispiel medizinisches Personal. Für die sind auch 2 Impfstoffdosen indiziert Und wir haben ja in Deutschland sogar das Masernschutzgesetz, was ja eigentlich eine Verpflichtung ist zur Durchführung der Impfung und zum Nachweis für alle Kinder, die irgendwie Gemeinschaftseinrichtungen besuchen und auch für Menschen, die in solchen Gemeinschaftseinrichtungen beruflich tätig sind. Und trotzdem kommt es eben leider nicht zu der gewünschten Impfquote, sondern sieht es noch deutlich schlechter aus. Also da ist noch einiges zu tun. Und hier ist einfach auch der Appell, hier sollte neben dem individuellen Schutz eben auch immer an den Gemeinschaftsschutz gedacht werden.
Das ist vielleicht noch ein wichtiges Stichwort, Gemeinschaftsschutz. Man muss sich ja immer vorstellen, oder warum mache ich das? Also warum lasse ich mich jetzt impfen? Es gilt eigentlich für alle Impfungen, aber natürlich auch besonders für die Masern. Es gibt ja, Gott sei Dank, aufgrund des medizinischen Fortschritts, ein ganz wichtiger Punkt, viele Menschen, die eine Immunschwäche haben. Den sieht man das aber nicht mehr an, ja. Also Gott sei Dank, ja, also HIV oder auch Chemotherapien oder Organtransplantationen oder irgendwelche Autoimmunerkrankungen, die dann unter biologischen Medikamenten stehen. Und die sind darauf angewiesen, dass die anderen um sie herum unter anderem auch gegen Masern geimpft sind, weil sie selber, und das ist speziell wieder für Masern, weil es eine Lebendimpfung ist, die selber sich nicht mehr schützen können, wenn sie sich nicht vorab geschützt haben. Oder sie haben den Impfschutz durch eine längere immundefiziente Therapie oder immunmodulatorische Therapie verloren, also so, dass das Immunsystem so stark beeinträchtigt ist. Und die sind letztendlich darauf angewiesen, dass wir gut für sie mitsorgen. Das muss man sich auch immer sozusagen vor Augen führen. Und ist auch ein wichtiger Punkt, ein wichtiger Appell, eben nicht nur an sich selber immer zu denken, sondern wir leben halt, sagen wir mal, mit über 80 Millionen Menschen in Deutschland relativ eng, also wenn man das die Fläche des Landes vergleicht, aufeinander. Und dann sollte das eigentlich selbstverständlich sein, dass ich auch für die anderen mich mitschütze, um sie auch zu schützen.
Ganz genau. Und auch für die ganz Kleinen, die eben noch nicht geimpft werden dürfen. Das auch.
Vielleicht nochmal vielleicht eine Ergänzung, das wollte ich eben sagen, ist es eben, das ist auch ein wichtiger Punkt, das sollte man nicht unterschätzen, je jünger das Kind ist und nicht gegen Masern geschützt ist, und es eine Maserninfektion bekommt, zum Beispiel vielleicht beim Kinderarzt, was ja auch manchmal, ist auch schon passiert, ja, sollte nicht sein, aber dann steigt das Risiko an, diese seltene Spätfolgen der Masern sozusagen Infektion zu bekommen, diese SSPE, das klingt jetzt so ein bisschen kryptisch, heißt subakut sklerosierende Paraninsephilis, ist aber nichts anderes, dass defekte Masernviren im Gehirn zurückbleiben und dann 6, 7, 8, 9, 10 Jahre nach einer scheinbar überstandenen Maserninfektion beim Kind zu einer Degeneration des Gehirns führen, das einer Alzheimer-ähnlichen Erkrankung sozusagen ähnlich sieht und das immer zum Tode führt. Und was ich abschließend damit sagen möchte, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, je jünger das Kind ist, umso höher ist das Risiko, dass es in diese Richtung nach einer scheinbar überstandenen Maserninfektion verläuft, wenn man sich nicht vorhat impfen lassen. Ja, also das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, gerade jetzt für kleine Kinder. Ja, gab mal so einen Fall vor ein paar Jahren, da hat sich eben ein, ich weiß nicht, 6, 7, 8, 9 Monate alter Säugling in der Praxis im Kinderarzt in Deutschland infiziert und hat dann 6, 7 Jahre später diese SSPE entwickelt. Ja, er konnte gar nichts dafür, der konnte noch gar nicht geimpft werden, ja, war ein Kind mit Masern. Und das Tückische bei Masern ist das vielleicht, das ist auch noch ein wichtiger Punkt zu ergänzen, warum es eben so gefährlich ist. Bei Ebola haben wir eben gesagt, je kränker man ist, umso ansteckender ist man. Also wenn man sieht den Menschen an, dass er ansteckend ist, weil er eben krank ist. Und bei Masern ist man schon ansteckend, bevor man eigentlich krank ist. Und das macht die Krankheit so gefährlich. Du läufst rum, fühlst dich vielleicht ein bisschen schlapp, hast schon die Masern, bist hoch ansteckend, aber eben man sieht es einem selber noch nicht an. Und das ist eben das Gefährliche. Das macht die Krankheit, solche Krankheiten sind immer ganz gefährlich, weil man eben, wie gesagt, in dieser scheinbaren Inkubationszeit noch sozusagen dann, bevor die Krankheit eigentlich richtig ausbricht, noch ansteckend ist, ja.
Ja, ganz genau. Und ich habe noch eine interessante Sache gelesen, als ich mich jetzt hier in meiner Recherche auf den Podcast vorbereitet habe, nämlich das RKI wünscht sich auch, um dieser Elimination noch ein bisschen näher zu kommen, neben der tollen Impfquote, dass von allen Masern-Verdachtsfällen tatsächlich Rachenabstriche zur Sequenzierung an das Referenzzentrum gesendet werden. Das ist vielleicht für den einen oder anderen in der Praxis auch ganz interessant. Update Stechmücken. Ja, Michael, jetzt würde ich aber sagen, wir sind mitten im Sommer. Jetzt kommen wir zu einem Thema, was eigentlich so dein Lieblingsthema ist, oder? Nämlich die Saison der stechmückenübertragenden Erkrankungen. Und da gibt's ja jetzt in den letzten Jahren durch Veränderungen des Klimas auch so gewisse Trends und Entwicklungen. Vielleicht magst du da noch ein paar Worte dazu sagen. Ich denke da zum Beispiel ans West-Nil-Virus. Was macht das jetzt hier plötzlich in Deutschland?
Ja gut, West-Nil ist ja so, dass es eine, also wir sprechen ja sozusagen von fachlich gesehen, das ist der schöne Titel von Arborvirosen, also Viruserkrankungen, die aus dem Tierreich kommen, die dort ihre Wirte haben, so muss man sich das vorstellen, und an das Tier irgendwie mehr oder weniger angepasst sind und mit dem Menschen im Grunde genommen erstmal nichts zu tun haben, aber dadurch, dass sie eben durch Stechmücken übertragen werden und der Stechmücke erst relativ wurscht ist, woher sie ihre Blutmahlzeit bekommt, eben dann eben der Mensch als Fehlwirt eben auch infiziert werden kann. Und je wärmer es wird, ist es eben so, dass wir einmal gerade bei Feuchtigkeit, die brauchen ja Wasser, die Mücken, eben mehr Mücken haben. Das ist das eine. Dann leben wir natürlich enger zusammen. Gerade in Europa ist die Populationsdichte ja doch relativ dicht, also generell in ganz Europa. Und es ist dann eben auch so, dass mit zunehmendem, also gerade diese Arborvirosen sind oftmals auch, oder in der Regel eigentlich immer temperaturgetrieben. Also bei kalten, unter 15 Grad oder so, wird es eigentlich keine Arborvirose geben, sage ich jetzt mal. Weder Dengue, noch Chikungunya, noch West-Nil. Steigen die Temperaturen aber dauerhaft über, jedes Virus hat so seinen eigenen Temperaturbereich, ab dem es dann sozusagen zirkulieren kann, mit den Mücken natürlich zusammen. Dann eben steigt auch das Infektionsrisiko. Und da wir ja diese Klimaerwärmung haben, man denke jetzt mal an die letzten Tage, ja, dann ist eben der Reproduktionszyklus der Mücken schneller. Also die von der Larve zur nächsten Mücke ist dann schnell, und die Viren können sich halt auch schneller sozusagen in der Mücke vermehren und in die Speicheldrüsen gelangen und übertragen werden. Und das alles führt dazu, dass wir zum Beispiel jetzt bei West-Nil eben immer wieder auch kleinere, muss man sagen, mal kleinere Fälle, Fallzahlen gesehen haben. Um Berlin herum gab es so einen gewissen, oder gibt es einen gewissen Herd, ja. Entscheidender war jetzt eigentlich eher Dengue und Chikungunya. Das kann der eine oder andere vielleicht auch gar nicht so richtig aussprechen. Hier ist ja neuer, ja. Das sind so typische Krankheiten, die man eigentlich eher mit dem Süden, also mit tropischen, subtropischen Gefilden assoziiert. Aber eben jetzt durch diese Klimageschichte es immer weiter nach Europa gegriffen hat. Also man, das RKI hat sogar festgestellt, dass Spanien, Frankreich und Italien für Dengue endemisch ist. Das heißt also, wenn man in den Sommermonaten von, würde man sagen, so Mai, Juni, würde ich mal sagen, bis September, Oktober, je nachdem wie lange, kann man damit rechnen, eben diese Krankheit über Stechmücken zu gelangen. Das gleiche gilt eben auch für Chikungunya. Ja. Und Chikungunya hat sich jetzt herausgestellt, dass es eben nicht so temperatursensitiv ist wie Dengue. Das braucht irgendwie, das reicht schon 14, 15 Grad aus, was ja nicht so viel ist. Und deswegen muss man ganz klar sagen, und das werden auch alle Tropeninstitute und Menschen, die sich damit beschäftigen, bestätigen, dass man in Deutschland eben mehr oder weniger nur noch darauf warten muss. Das wird so kommen, dass wir auch autochtone, also in Deutschland erworbene Chikungunya-Fälle bekommen werden. Vielleicht dieses Jahr, vielleicht nächstes Jahr, ich weiß es nicht, aber es wird so kommen.
Ja, und gerade weil du Dengue angesprochen hattest, in der letzten Special-Folge hatten wir ja da schon viel über die Impfung und auch über diese ganzen neuen Daten, die es dazu gibt, gesprochen. Aber seitdem gab es auch einiges in der Presse, gerade zu den Malediven. Dort gab es nämlich in diesem Jahr steigende Fallzahlen, würde ich es jetzt mal nennen. Bis April wurden schon 35 Fälle gemeldet. Und um das jetzt mal ein bisschen einzuordnen, 2025 waren es im ganzen Jahr nur 9 Fälle und in den Jahren 2022 bis 2024 nur insgesamt 18 Fälle. Also das ist jetzt schon wirklich eine deutliche Zunahme, die wahrscheinlich auch nicht nur dadurch erklärt werden kann, dass jetzt einfach viel mehr Menschen dorthin reisen. Das heißt, die Malediven können jetzt auch mit als Land genannt werden, wo man über Dengue-Risiken sprechen sollte, in der reisemedizinischen Beratung, weil das wäre ja wahrscheinlich eigentlich nicht so ein Land, wo man als allererstes jetzt so dran gedacht hätte.
Also gerade hier, gerade solche, also diese schönen Insel, also Malediven, Seychellen oder La Réunion, sind für beide Erkrankungen, also sowohl Dengue als auch für Chikungunya, sozusagen Endemiegebiete, das muss man ganz klar sagen. Und das ist dann eben wichtig, dass man sich entsprechend darauf auch dann vorbereitet mit entsprechenden Impfungen. Was ich vielleicht nochmal eben sagen wollte, ist, weil du gesagt hast, das ist nicht allein auf die erhöhte Reisetätigkeit zurückführen. Bei den Malediven weiß ich jetzt nicht, wie es so ist, aber zum Beispiel, wenn wir jetzt nach Kuba gehen, da gab es ja auch jetzt verstärkt Fälle an Dengue unter anderem, ja, und auch Chikungunya. Da ist es so, oder das ist ein Beispiel dafür, immer wenn irgendwelche Naturkatastrophen in Form von Hurricanes vorausgehen, dann kann man sich das so vorstellen, Hurricane macht ja erstmal alles platt, es kommt aber auch viel Regen runter und die Infrastruktur ist gebeutelt, zerstört, es bleibt aber viel Wasser zurück und dann können sich eben, warm ist es ja trotzdem danach dann wieder, und es können sich dann eben sehr schnell Mücken in hoher Anzahl vermehren. Die Gegenspieler der Mücken sind dann in diesen Gebieten oftmals, das sind ja meistens höhere Tiere, also Eidechsen, Frösche, ich weiß nicht was, Vögel, die die Mücken fressen, Chamäleons, die sind aber zum Teil durch den Hurricane dann stark dezimiert, sodass in kurzer Zeit aufgrund der großen Wasserflächen viele Mücken entstehen können, die dann, wenn so ein Fall importiert wird oder vielleicht schon vor Ort wenige Fälle sind, dann explosionsartig zunehmen können. Das ist also auch ein wichtiger Faktor, diese, sagen wir mal, Umweltgeschichte in Form von Zyklonen, Hurricanes oder auch anderen Geschichten, die eben sowas dann auch noch mittreiben können.
Ja, also sollten sich vor allem die Reisenden, aber auch die Beratenden da auch immer sehr tagesaktuell informieren. Ich denke, viele in der Praxis werden jetzt in den nächsten Tagen und Wochen viel Reiseimpfberatung machen. Vielleicht willst du für die nochmal kurz wiederholen, wer sollte gegen Dengue, wer sollte gegen Chikungunya geimpft sein?
Also bei Chikungunya ist es ja so, dass es zwei Impfstoffe gibt, einen Lebend-, einen Totimpfstoff. Beide haben auch ihre Berechtigung. Beide sind ab 12 Jahren zugelassen zur Impfung. Nicht, wir werden einmal geimpft. Und dann geht man von einem Schutz aus. Wie lange der anhält, weiß man noch nicht. Das hat aber nicht damit zu tun, dass die jetzt schlecht sind, die Impfstoffe. Also die Impfstoffe sind einfach noch nicht so lange auf dem Markt, dass man jetzt nicht sagen kann, das hält so und so lange. Ja. Beim Lebendimpfstoff ist ein wenig Vorsicht dahingehend geboten, dass er, ist aber auch nicht verwunderlich. Man spritzt sich ein abgeschwächtes, lebendes Chikungunya-Virus und natürlich kann es eine Chikungunya-ähnliche Erkrankung abgeschwächter Form hervorrufen, sodass man eben das auch sagen muss, ja. Der inaktivierte Impfstoff hat das nicht so in der Form, sodass ich jetzt mal so sagen würde, und sagt ja auch die STIKO, wird das ein bisschen großzügiger fassen. Also wenn man jetzt in Gebiete reist, also ich sag mal Südamerika so grob gefasst, jetzt vielleicht nicht gerade ganz nach Süden, da ist kein Chikungunya, ist zu viel Wind, ja. Also unten Feuerland, aber so die, sag mal, die Hauptregion um Brasilien, Nordargentinien, die Andenregion, jetzt ab einer gewissen Höhe natürlich nicht mehr, aber die tieferen Regionen würde ich schon Chikungunya in Erwägung ziehen. Und das Gleiche gilt jetzt zum Beispiel auch für Dengue, wo man dann eben auch sagen kann, Südamerika, Afrika und auch vor allen Dingen Südostasien, da würde man dann eben auch beides in Erwägung ziehen, also sowohl Dengue als auch Chikungunya. Bei Dengue ist es ja so, wir haben einen Impfstoff, einen Lebendimpfstoff. Also hier muss man auch wieder vorsichtig sein, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwelche Medikamente nimmt, die das Immunsystem unterdrücken, dann kann man ab einem gewissen Grad das nicht mehr durchführen. Und bei der Dengue-Impfung gehen so die Empfehlung so ein bisschen, finde ich, so ein bisschen sogar viel auseinander. Die STIKO ist sehr konservativ, immer noch. Ja, ich denke, das ist aber auch ein bisschen überholt schon von der Datenlage her. Also man muss dazu wissen, die STIKO hat sehr früh diese konservative Empfehlung rausgegeben. Hat das bis jetzt noch nicht wieder aktualisiert. Die aktuelle Datenlage sieht so aus, dass das Zentrum für Reisemedizin und auch die Reisemedizinische Gesellschaft eine größere, weiter gefasste Empfehlung für Dengue ausgegeben haben, dahingehend, dass man gesagt hat, also wenn du in ein Risikogebiet reist, egal ob du ein Risiko selber hast aufgrund einer Vorerkrankung oder nicht, je länger du da bist, solltest du diese Impfung in Erwägung ziehen und du kannst eben, das ist auch eine wichtige Botschaft, mit einer Impfung vorab reisen und dann bei der Rückkehr die zweite Impfung machen. Dazu muss man wissen, dass die Dengue-Impfung abgeschlossen ist, nur mit zwei Impfungen, aber im Abstand von 3 Monaten. Das kann wahrscheinlich kaum einer vor Abreise leisten. Es reicht aber eine Impfung und dann macht man die zweite für den Langzeitschutz danach. Ja, das sind so die wichtigsten Punkte. Und ach so, ganz wichtig, das sagt auch das Zentrum für Reisemedizin, auch die Reisemedizinische Gesellschaft, du brauchst, das ist eben konträr zur STIKO-Empfehlung, muss man auch ehrlicherweise sagen, du brauchst vorab keinen Test, ob du Dengue gehabt hast oder nicht. Ja, das hat sich eben jetzt auch nivelliert mit den neuesten Daten, die wir jetzt eben haben. Ja, also der Impfstoff ist, muss man sagen, relativ gut verträglich, ist auch ein Lebendimpfstoff, kann eine leichte Dengue-ähnliche Erkrankung hervorrufen. Aber wenn man echtes Dengue hatte, ist das die bessere Wahl. Und es muss ja nicht so sein, ja. Es ist ja eine vielleicht auftretende Nebenwirkung.
Und was für die Beratung neben der Impfung natürlich noch ganz entscheidend ist, ist auch die Aufklärung über einen konsequenten Mückenschutz. Denn der ist ja wirklich nicht nur ein nice to have, sondern wirklich ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil der Prävention auf Reisen. Es gibt ja auch noch viele, viele andere Erreger, die über Mücken übertragen werden, wo wir keine Impfung haben. Und interessanterweise gibt es sogar Empfehlungen vom RKI, dass auch Reiserückkehrende aus entsprechenden Gebieten in Deutschland dann in Regionen, wo die Tigermücke theoretisch sich aufhalten kann, auch wenn die gar keine Symptome haben, noch 14 Tage auf konsequenten Mückenschutz achten sollen, damit sie nicht wieder gestochen werden und vielleicht gewisse Krankheiten dann weiter verbreitet werden können. Und ältere Menschen oder Personen mit Grunderkrankungen, die generell in diesen Regionen leben sollten, auch darauf achten. Also Impfung für Deutschland jetzt noch nicht, aber Mückenschutz ist auch hier schon ein ganz großes Thema. Und ich glaube, Michael, du hast da doch auch noch ein paar interessante Fakten zum Mückenschutz mitgebracht, oder?
Das ist ganz wichtig, genau. Also einmal, das hast du schon richtig angesprochen, die Frage stellt sich ja immer, wer macht konsequenten Mückenschutz 14 Tage? Ist gut gemeint, ist auch wirklich, also würde ich sofort so unterschreiben, wenn man jetzt so nach draußen gehen würde und Menschen fragen würde, so einfach randomisiert, sag ich mal, einfach nur so, ich glaube, das wird leider kaum einer machen, ja, was natürlich dann wieder zur Verbreitung beitragen kann, hast du ja eben schon so schön gesagt. Und dann beim Mückenschutz ist auch ein, wie soll ich sagen, da gibt es auch sehr konträre Ansichten, was man so machen soll und auch sehr viel, sag ich mal, überspitzt gesagt, Mumpitz oder vielleicht auch, nicht nur vielleicht, also Präparate, die einen Mückenschutz suggerieren, aber gar keinen Mückenschutz, also sozusagen fake sind, ja. Wichtig ist immer beim Mückenschutz, dass man sich vor Augen führen muss, es gibt eigentlich nur wenig gute, also wenn man jetzt wirklich Präparate nimmt, ja, dann gibt es eigentlich nur dieses DEET, das man anwenden kann, da muss man eben gucken, egal von welchem Hersteller ist, mindestens 30% muss das haben, dann funktioniert das 30-50%. Dazu muss man wissen, das muss man auch ehrlicherweise sagen, es ist reizend, eigentlich fast alle sind diese Produkte irgendwo hautreizend, ja, und es kann eben auch Kunststoffe angreifen, muss man eben wissen, ja, also nicht neben einer Kamera oder irgendwas Wertvollen lagern, irgendwie, dass das auslaufen könnte. Daneben gibt's das Icaridin, also das ist sozusagen der Stoff, da muss man einfach hinten in diesen Kleingedruckten, macht wahrscheinlich auch keiner, aber da kann man das ja nachlesen von den ganzen Präparaten, mindestens 20%. Oder der schöne Name IR3535, auch in dem Kleingedruckten zu finden, egal wie die Präparate heißen. Und mindestens 10-30%. Und wer es jetzt biologisch haben möchte, also der sagt, ich möchte jetzt keine Chemie, in Anführungszeichen, wo man sagen muss, Pflanzen sind auch chemische Werke, wenn man so will, nur eben pflanzlich, der kann auf das Öl des Zitronen-Eukalyptus ausweichen. Das funktioniert auch ganz gut, benutze ich auch ab und an, geht wunderbar. Nur bei all diesen Sachen muss man eben wissen, die sind halt reizend. Und wenn man jetzt an kleine Kinder denkt und die reiben sich das irgendwie in die Augen oder so, dann kann, oder auch Hautreize, die haben ja sehr empfindliche Haut, das sollte man eben wissen. Und ganz wichtig ist auch noch der Punkt, gerade in Deutschland, aber auch weltweit, sind ja Gebiete, wo die Sonneneinstrahlung hoch ist. Und dann ist immer die Frage Sonnencreme und das, also Mückenschutz wie auch immer, also wenn man jetzt Präparate nimmt, und da muss man ganz klar sagen, erst den Sonnenschutz, dann warten, bis eingezogen ist und dann den Mückenschutz, nicht andersrum, ja. Und natürlich nebenbei, das kann ich auch immer nur empfehlen, weite, helle Kleidung, ja. Man muss sich im Prinzip dann so anpassen, wenn man jetzt guckt in Gebiete, ich sag mal, in die arabischen Gebiete auch, oder auch in gewisse afrikanische Gebiete, wie laufen die Menschen dort rum? Sie laufen in weiten Gewändern rum. Sowohl Frauen als auch Männer, das machen die nicht zum Spaß, die schützen einmal sich vor der Sonne. Und zum Zweiten schützen sich natürlich auch dann, dadurch, dass es so flattert so ein bisschen, senkt man auch das Risiko für Mückenschutz. Das ist eine Baustein, und dann das andere sind eben dann die Präparate, um wirklich dann die Abwehr auf die Haut oder eben, man kann es auch auf die Kleidung sprühen, gibt es ja auch Präparate, dann sozusagen die Mücken, sozusagen Stechrate zu senken. Ja, das wäre das Wichtigste. Und natürlich auch, also wie so ein Punkt noch, die, wenn man jetzt sozusagen schläft, da ja die Malaria-Mücken oft nachtübertragen sind, die Bettnetze dann. Auch noch ein wichtiger Punkt.
Ja, das wollte ich gerade sagen, vor allem ganztägig an diesen Mückenschutz ganz denken, weil gerade genau. Viele denken ja, ach, die sind nur abends beim Sonnenuntergang. Nee, tatsächlich ganztägig. Update Hantavirus. Ja, Michael, wir bleiben im weitesten Sinne beim Thema Reise. Wir haben nämlich noch ein anderes, etwas ungewöhnliches Geschehen mitgebracht. Das haben Sie vielleicht auch in den Medien gesehen, nämlich ein Ausbruch von Hantaviren, genauer gesagt vom Andes-Virus. Und das fand tatsächlich im April diesen Jahres auf einem Kreuzfahrtschiff statt. Hast du da ein kleines Update für unsere Zuhörenden, was da los war auf
dem
Schiff?
Ja, na klar. Also in der Presse sah es ja immer so aus, als wenn sozusagen kein Land die an Land lassen wollte und dann das ganze Land sozusagen gleich kontaminiert ist. Das finde ich immer schwierig, wenn solche Berichte so sind, weil es eben nicht so ist. Ja, das Hunter-Virus hat eine gewisse, gerade dieses Andes-Virus hat eine gewisse Übertragungsfrequenz, aber nur bei engem Kontakt. Das muss man eben wissen. Jetzt muss man das rekapitulieren und sagen, okay, wie war das denn bei diesem Geschehen? Es war ein kleines Luxuskreuzfahrtschiff, muss man sagen, also mit wenigen Menschen an Bord, die auf engerem Raum gelebt haben, mit Personal auch. Und das Szenario war dann wahrscheinlich so, oder es war so, dass jemand das sozusagen von den Menschen, die sozusagen auf dieses Kreuzfahrtschiff gegangen sind, vorher Touren gemacht hat im ländlichen Bereich in Südamerika, sich dort infiziert hat. Das ist eine Arbovirose letztendlich, also eine Erkrankung, die eben beim Tier vorkommt, und das dann mitgebracht hat und dann erkrankt ist, und haben sich eben andere um diese Menschen gekümmert, das Personal oder vielleicht auch Nachbarn, weil man ja sich gut kannte, weil ist ja ein sehr so familiäres Kreuzfahrtschiff gewesen, nicht 4000 Leute, sondern vielleicht, weiß ich nicht,
150 waren.
Ja, wisst du, ja, genau. Kannte also jeder jeden beim Abendessen, sage ich jetzt mal. Und dann ist man vielleicht persönlich hingegangen, ach, wie geht's dir? Und dann hat man das so sozusagen damit verbreitet und dann kam es eben zu diesem kleinen Ausbruch. Aber man muss eben keine Angst haben, dass es jetzt irgendwie, man hat ja immer manchmal in der Presse das Gefühl, dass es dann irgendwie gleich, weiß ich nicht, dürfen nicht anlaufen, also das wurde verweigert. Das ist natürlich alles sozusagen Unsinn, weil das ist jetzt keine großartige Sache. Masern wäre eine ganz andere Sache. Das würde sich viel schneller verbreiten, ja. Und man muss, wie gesagt, auch nicht befürchten, dass es jetzt irgendwie, also es tritt immer wieder mal auf in den Regionen. Aber es ist jetzt nicht hat kein pandemisches oder epidemisches Potenzial, ja, muss man ganz klar sagen.
Ja, das war ja in den Medien oft so ein bisschen die Sorge, ob das die nächste Pandemie wird. Ich glaube, da konnten ganz viele Wissenschaftler Entwarnung geben. Ich glaube, viele kennen Hunter-Viren gar nicht so genau. Also da kann man ja sagen, es gibt verschiedene Varianten, Spezies, würde ich jetzt mal sagen. Viele davon kommen auch in Europa und Deutschland vor. Die verursachen dann aber, wenn sich Menschen damit infizieren, zum Beispiel durch eben Kontakt zu Nagetieren, zu Nagetierkot, eher milde, leichte Verlaufsformen, zum Beispiel mit Nierenbeteiligung. Aber gerade dieses Andes-Virus, was eben in Südamerika vorkommt, verursacht schon dann eher schwerere Krankheitsbilder, gerade auch mit Herz- oder Lungenbeteiligungen, die sich dann auch oft rasch verschlechtern und eben so eine gewisse Sterblichkeit von geschätzt 25-50% mit sich bringen. Aber wie du schon sagst, die Übertragung von Mensch zu Mensch ist eigentlich eher selten. Ja, und nun war es jetzt so auf dem Kreuzfahrtschiff, dass es 10 bestätigte Fälle gab von diesem Andes-Virus und 3 Menschen sind tatsächlich auch verstorben. Und das Schiff konnte dann, du hast schon gesagt, es war schwierig, dass es irgendwo anlegen konnte. Es konnte dann tatsächlich auf Teneriffa anlegen. Das hatte in Südargentinien mit der Fahrt begonnen. Und die Passagiere wurden dann alle in ihre Heimatländer gebracht unter ganz großen Sicherheitsmaßnahmen und mussten dann tatsächlich auch in eine Quarantäne für 42 Tage. Ich glaube, mittlerweile sind alle, auch die Crew, raus aus der Quarantäne und es wurden keine weiteren Fälle mehr gemeldet, auch bei anderen Kontaktpersonen, zum Beispiel im Flugzeug oder so. Aber wahrscheinlich geht es eben von einem niederländischen Ehepaar aus, was im Vorfeld schon lange durch Südamerika gereist ist. Und ich finde auch immer erstaunlich, was dann wieder für verschiedene Theorien und auch Verschwörungstheorien wieder zu dem Ausbruch, zur Ursache aufgeführt wurden. Aber wahrscheinlich ist es eben so, dass die in irgendeiner Form Kontakt zu den dort ansässigen Tieren hatten und sich damit eben infiziert haben. Ich hatte noch mal recherchiert, wie viele Hunter-Virus-Fälle wir so in Deutschland haben. Und tatsächlich waren das in diesem Jahr bisher schon 312 Fälle. Aber die Sterblichkeit war, wie ich schon gesagt hatte, sehr, sehr, sehr niedrig von 0,3% zum Glück. Aber gerade wenn man zum Beispiel irgendwie einen alten Schuppen reinigt, den man ewig nicht betreten hat oder so, dann kann man da ruhig Staubmasken und Handschuhe tragen. Das kann nicht schaden.
Update Covid. Tatsächlich gab es nach unserer Folgenaufnahme noch ein ganz wichtiges und großes Update, was die STIKO am 9. Juli aufgenommen hat. Und das möchten wir Ihnen natürlich nicht vorenthalten. Deswegen habe ich da die wichtigsten Fakten für Sie noch nachträglich aufgenommen. Tatsächlich ist es nämlich so, dass der Großteil der deutschen Bevölkerung mittlerweile eine hybride Immunität gegen Covid hat, also eine Impfung oder Infektion oder beides. Das heißt, die STIKO hat sich jetzt tatsächlich dazu entschlossen, dass die Basisimmunität nun entfällt. Es gibt also keine Empfehlung dafür mehr. Allerdings, und das ist ja jetzt auch vor der bevorstehenden Herbstsaison wichtig, gibt es verschiedene Impfindikationen jetzt für die aktuelle Saison. Und so sollen nämlich alle Personen ab 75 jährlich einmal gegen Covid-19 geimpft werden. Außerdem gibt es auch noch gewisse Indikationsempfehlungen für sehr viele verschiedene Personengruppen, zum Beispiel für alle Personen mit Grunderkrankungen, Bewohnende oder auch Mitarbeitende in der Pflege, das medizinische Personal oder auch für Kontaktpersonen von RisikopatientInnen. Und auch diese ganzen Gruppen sollen jährlich gegen Covid-19 geimpft werden. Der Impfzeitraum, das soll im Spätsommer oder auch im Frühherbst erfolgen, weil die Covid-Welle ja meistens so ein bisschen früher als die Grippewelle beginnt. Und das ist jetzt auch ein ganz wichtiger Punkt, da nochmal in den Impfausweis zu schauen, denn gerade bei den Personen mit Grunderkrankungen sind die Impfquoten, was Covid-19 angeht, wirklich sehr, sehr gering, mit im vergangenen Jahr 8%. Eine kleine Änderung gibt es noch für die Kinder, die gewisse Grunderkrankungen haben und auch geimpft werden sollen. Da ist es nämlich so, dass alle Kinder bis 5 Jahre gemäß der Fachinformation des verwendeten Impfstoffs grundimmunisiert werden sollen. Für alle anderen gilt aber die einmalige jährliche Impfung. Aber gut, ich würde sagen, das nehmen wir jetzt hier als Schlusswort und sind dann auch schon am Ende unserer Folge angekommen. Wenn wir ein Fazit jetzt so ziehen könnten, dann wäre es auf jeden Fall, die Infektionsgeschehen kennen keine Grenzen. Die Relevanz hängt natürlich aber stark davon ab, wie wir es einordnen und wie wir reagieren. Und ja, ich würde sagen, mir hat die Folge großen Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch. Und im Herbst geht es hier tatsächlich auf unserem Kanal schon weiter mit dem Impfen in besonderen Situationen. Also, wie ich es eingangs schon gesagt habe, folgen Sie uns am besten direkt, um nicht zu verpassen, wann es weitergeht. Und damit ganz, ganz lieben Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Immunisiert.